So, am letzten Sonntag habe ich damit begonnen, euch mein Herz so ein bisschen auszuschütten. Und wir haben damit auch eine neue Serie begonnen, die wir die Anatomie der Gemeinde nennen. Und ich glaube, dass wir mit unserer Gemeinde an einem entscheidenden Punkt in der Geschichte der Bibelgemeinde sind. Gott hat bisher sehr große Dinge getan und ich glaube daran, es warten noch größere Dinge auf uns, wenn er denn so will und sein Kommen verzieht. Meine Hingabe an diese Gemeinde ist, ihr sollt es wissen, ungeteilt und ich sehe der Zukunft voller Spannung entgegen. Und doch weiß ich, dass es einen Feind gibt, der all das, was wir anstreben, auch vereiteln möchte. Ich weiß, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen, der in der vor uns liegenden Zeit heftiger als je zuvor sein wird und ich bekomme das auch immer wieder mit zu spüren. Aber genau deshalb habe ich mich auch entschlossen, euch ein bisschen einen kleinen Einblick in mein Herz zu gewähren und euch zu sagen, wo unsere Gemeinde meiner Meinung nach wirklich steht und was wir erneut bekräftigen müssen. Ich bin sehr dankbar für die Reaktion auf den letzten Sonntag. Das passiert nicht immer so, aber ich habe viele Dankes-E-Mails bekommen und Worte von euch, Zusprüche der Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. Das ist sehr wichtig für mich. Das bedeutet mir sehr viel. Ich bin immer so sehr dankbar, wenn Gottes Kinder reagieren auf das Wort Gottes und das, was wir verkündigen. Ich möchte dort fortfahren, wo wir letztes Mal begonnen haben. Man könnte das vielleicht als eine Art kurze geistliche Archäologie bezeichnen. Manche von euch sind zu uns gekommen in die Gemeinde und ihr seht das Fundament nicht. Ihr seid später hinzugekommen, ihr wart in den Jahren des Anfangs nicht hier und ihr versteht vielleicht nicht, was die Grundlage von all dem hier ist. Und deshalb versuche ich ein wenig von diesem Fundament auszugraben, damit ihr die Grundlagen sehen könnt, den wir uns hier in dieser Gemeinde verpflichtet wissen. Und um uns dabei zu helfen, dieses Fundament zu sehen, quasi tiefer zu graben und herauszufinden, worauf die Bibelgemeinde Berlin wirklich basiert, wollte ich die wunderbare Analogie des Apostel Paulus über den Leib verwenden. Wir reden hier von der Anatomie der Gemeinde. Ich habe euch gezeigt, dass es vier Merkmale des Leibes gibt, die wir betrachten wollen. Das Skelett, das haben wir letzten Sonntag getan. Dann die inneren Organe, die Muskeln und das Fleisch. Und das ist mit Sicherheit eine recht vereinfachte Perspektive, aber sie wird uns helfen und es wird zweckdienlich für uns sein. Wir sagten letztes Mal, dass die Gemeinde, eigentlich jede Gemeinde, ein Gerüst oder Skelett benötigt. Das verleiht ihr Form. Das verleiht ihr eine Grundstruktur und das ermöglicht es ihr zu stehen. Das ist die nicht verhandelbare, wesentliche, grundlegende, elementare Grundlage, von der alles andere abhängt und durch die alles andere dann auch beweglich wird. Und wir sagten, dass es von diesen nicht verhandelbaren grundlegenden Prinzipien 5 an der Zahl gab und gibt. Erstens eine hohe Sicht Gottes, damit haben wir begonnen, eine hohe Sicht Gottes. Dann die absolute Autorität der Schrift. Drittens die Klarheit der biblischen Lehre. Viertens persönliche Heiligung. Und zu guter Letzt ein Verständnis der geistlichen Autorität, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Diese Dinge sind Schlüsselelemente und stellen das Skelett einer Gemeinde dar. Wir müssen damit fortfahren, Gott und seinen heiligen Namen zu preisen und zu ehren. Wir müssen fortfahren, das Wort Gottes zu unserer Priorität zu machen, es höchste Autorität sein zu lassen, es zu studieren, es zu verkündigen, es zu lehren. Und wir müssen uns auch weiterhin dazu verpflichten, aus dem Wort Gottes biblische Lehren zu ziehen und nicht irgendwie so ein vages Zeug dahin zu plappern, sondern präzise und deutlich zu sprechen, was lehrt die Schrift? Wir müssen außerdem mit unserer ganzen Kraft im Heiligen Geist nach Heiligkeit, Tugend und Gottesfürchtigkeit und Gerechtigkeit streben. Und wir alle müssen geistliche Autorität verstehen. Und es ist eine riesige Verantwortung als geistlicher Leiter und jemand zu sein, dem andere Menschen nachfolgen. Wenn ihr mich also von Zeit zu Zeit über Gott und die Schrift und die biblische Lehre und Heiligung und Autorität reden hört, dann werdet ihr verstehen, dass ich die Struktur, das Skelett, den Rahmen feststecken muss. Deshalb sind das die Themen, zu denen wir auch immer wieder zurückkehren. Und manchmal denkt ihr, Mensch, hat er da nicht schon normal drüber gepredigt? Ja, ganz gewiss. Das hört sich sicherlich so an, als hätte ich das auch schon mal gemacht. Und das habe ich auch schon mal erzählt. Ja, wir kommen nicht mit neuen Dingen auf, sondern wir wiederholen Dinge und betonen vielleicht mal andere Aspekte, aber vieles davon habt ihr schon gehört. Es gibt einfach diese Dinge, die bekräftigt werden müssen, so wie wir es beim letzten Mal bei Petrus feststellten, als er sagte, ich möchte, dass ihr euch an diese Dinge erinnert, damit ihr euch nach meinem Abschied diese Dinge jederzeit in Erinnerung rufen könnt. Und das ist dieselbe Sache, die auch Paulus auf dem Herzen hatte, als er an die Philipper schrieb und sagte, ich bin froh über das, was ich sehe, wenn ich bei euch bin, aber umso mehr über das, was ich in meiner Abwesenheit nicht nur von euch höre, sondern auch sehe, dass ihr eure Rettung mit Furcht und Zittern verwirklicht. Ich weiß nicht, wie lange der Herr mir Zeit hier in dieser Gemeinde geben wird, und ich bin auch nicht unentbehrlich, aber die größte Befriedigung, die man wohl empfinden könnte, wäre, abwesend zu sein, natürlich nur, wenn das der Plan Gottes ist und dazugehört, und zurückzusehen, wenn man denn von da aus auch zurücksehen kann, ich meine aus dem Himmel. Stell dir vor, ich gehe in den Himmel und gucke zurück und schaue und stelle fest, sie machen weiter und ihre Hingabe gilt noch immer den Dingen, die sie in meiner Gegenwart auch taten. Ich glaube, dass es im Leben einer Gemeinde unverzichtbar ist, diese nicht verhandelbaren Dinge zu betonen. Und das bedeutet, dass sie immer und immer wieder ein Teil des Predigtdienstes und Teil des Lehrdienstes sein werden. Ob nun jemand irgendeine Gruppe lehrt, ob das am Freitag ist oder am Mittwoch ist oder ob ihr Jüngerschaft macht, ihr werdet diese Dinge immer wieder hören. Es wird sich immer wiederholen. Ob es eine Kindergruppe ist, ob es junge Erwachsene sind, wo auch immer ihr seid, wenn ihr ein Jüngerschaftsprogramm mit jemandem durcharbeitet, sind das die Dinge, zu denen ihr zurückgehen müsst, um das Grundgerüst weiter zu etablieren, damit ihr eine Grundlage habt, damit ihr die Form habt, die nötig ist, damit der Leib das sein kann, wozu Christus ihn bestimmt hat. Und deshalb müssen wir es verkünden und lehren und ein Vorbild sein, denn Vorbilder sind entscheidend. Es muss einen Beweis der Hingabe an diese Dinge geben, nicht nur in unseren Worten, sondern auch in unserem Leben. Und deshalb muss ich in meiner Lebensweise ebenso mich persönlich heiligen. Deshalb muss ich klare Lehre bringen und mich auch der Autorität der Schrift unterordnen und bekennen und so weiter. Wie in meinen Predigten, so muss ich das auch tun. Und deshalb verpflichten wir uns zu diesen Dingen, nicht nur sie zu lehren, sondern sie auch zu tun. Und das bringt mich zu einer zweiten Kategorie des Leibes. Nach dem Skelett, nach dieser Grundstruktur, kommen wir jetzt zu den inneren Organen. Darüber wollen wir in den nächsten Wochen sprechen, über die inneren Organe. Ich glaube, dass die Gemeinde von gewissen geistlichen Einstellungen durchströmt werden muss. Ein physischer Leib hat Organe und Flüssigkeiten, die durch ihn fließen und dadurch dazu dienen, dass der Leib leben und funktionieren kann. Wir sind also nicht nur irgendein Skelett, einige von euch sehen so aus, ja, ihr müsst mal wieder richtig essen. Nein, ein Skelett an sich, das lebt nicht. Man muss auch Fleisch drumherum haben, man muss Organe haben. Und es verleiht Form, dieses Skelett, aber es ist nicht das Leben. Es muss von gewissen geistlichen Einstellungen durchströmt werden, was wir als die inneren Organe der Gemeinde betrachten möchten und so verstanden haben möchte. Die Bemühungen der Ältesten oder Hirten einer Gemeinde, das Ziel der Ältesten, besteht darin, in den Herzen ihrer Glieder, und hört mal gut zu, in den Herzen ihrer Glieder gewisse geistliche Einstellungen hervorzurufen. Wir versuchen nicht nur, euch dazu zu bringen, gewisse Dinge zu tun. Nach dem Motto, hey, tu mal das, tu mal jenes, ja. Sondern wir möchten, dass ihr das mit der richtigen Einstellung tut. Wir wollen vielmehr die richtigen geistlichen Einstellungen in euch wecken, die euch dann zum richtigen Verhalten führen. Wenn ihr die richtigen Einstellungen habt, dann entsteht daraus die richtige Verhaltensweise. Ich hoffe, das versteht ihr. Man kann nach außen hin das Richtige tun und dabei eine schlechte Einstellung haben. Aber wenn man eine gute Einstellung hat, dann tun wir das Richtige nach außen hin, weil wir im Innern eine gute Einstellung haben. Und so arbeiten wir quasi an der Frucht des Geistes und an der inneren Motivation, die innere Einstellung. Manchmal sehe ich Leute, die in der Gemeinde sofort alle Dinge, die nicht so richtig organisiert sind, umkrempeln wollen. Viele Pastoren wollen das tun. Die kommen in eine Gemeinde und sie sagen, hey, die haben ja gar keine Ältestenschaft. Ich werde über Nacht das umstellen und dann wird es sofort eine Ältestenschaft geben. Ja, vielleicht sehen sie nicht alle Programme und Aktivitäten dort, die sie gerne sehen würden. Und sie sind ausnahmslos versucht, die Gemeinde sofort umzustrukturieren. Wisst du was? Was du dann haben wirst, wenn du die Gemeinde umstrukturierst? Du wirst dieselben Menschen mit denselben Einstellungen haben, nur in einer anderen Struktur. Das ist alles. Und das Problem wird sein, dass sie nicht wissen werden, warum die Struktur geändert wurde. Ich selbst musste die Dinge schon oft schmerzhaft lernen, dass man Dinge nicht schnell äußerlich ändert, sondern an der Motivation und der Einstellung der Kinder Gottes arbeitet. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn man nur an den Äußerlichkeiten arbeitet, könnte man sehr schnell gesetzlich werden. Ihr müsst das tun, du musst das tun, du musst jenes tun. Nein, wir wollen die Einstellung, die Motivation des Herzens erreichen. Es ist viel wichtiger, die geistlichen Einstellungen zu entwickeln, die dann zu den richtigen Reaktionen führen. Und es ist wirklich schön zu sehen, dass ihr manchmal Dinge vorschlagt, Dinge ins Leben ruft, die wir als Hirten schon vor Jahren als richtig erkannt haben. Und wir gesagt haben, hey, lass das mal schlummern. Und es entwickelt sich. Und jemand von euch sagt, hey, lass uns das tun. Und wir sagen, Halleluja, preis den Herrn, so ist gut. Ja? Wenn ihr die richtigen geistlichen Einstellungen integriert, nimmt die Struktur von selbst Gestalt an. Denn Menschen, die vom Geist Gottes gelenkt werden, werden Dinge tun, die vom Geist geführt werden. Und sie werden feststellen, dass sie sich im Einklang mit dem biblischen Vorbild der Gemeinde entwickeln. Wir müssen in der Gemeinde also ein Hauptaugenmerk auf Einstellungen richten. Wir müssen an dem arbeiten, was in euch vor sich geht. Wir sind nicht daran interessiert, euch nur dazu zu bringen, euch auf bestimmte Weise zu verhalten, euch auf bestimmte Weise zu benehmen. Etwa dafür zu sorgen, dass hier immer genug Geld im Klingelbeutel ist oder dass ihr Mittwochabend da seid, dass ihr sonntags da seid oder dass ihr 5 Stunden pro Woche betet oder was auch immer. Darum geht es nicht. Ja, das ist nicht, was wir nur wollen. Es geht um das richtige Verhalten, nicht an sich selbst. Das wäre der falsche Ansatz, sondern es geht um die darunterliegende Motivation, dass ihr diese Dinge tut. Es ist jetzt nichts Geistliches daran, wenn ihr nur die Bibel lest, um des Lesens willen und einen Haken dahinter macht. Das habe ich schon oft gesagt. Aber wenn ihr aus Liebe zu Gott das Wort Gottes lest und wisst, warum ihr dieses Wort lest und wachsen wollt, dann ist es ein großer Unterschied. Manchmal befindet ihr euch in einem Kampf und weil es manche Menschen gibt, die mit der falschen Einstellung zu uns kommen und wir sagen ihnen, macht es trotzdem, auch mit einer schlechten Einstellung, aber davon müssen wir wirklich Abstand nehmen, denn wir wollen nicht jener Unzufriedenheit in die Hände spielen, die letztlich aus Gesetzlichkeit resultiert. Deshalb arbeiten wir an Einstellung. Und im Laufe der Jahre sind das die Einstellungen, die mir in meinem eigenen Herzen und Leben von euch hier wirklich wichtig waren. Zuerst und vor allem anderen, kommt die Einstellung, gehorsam zu sein. Das ist Nummer 1. Eine Einstellung des Gehorsams. Sie sagt, wenn Gott etwas sagt, dann tue ich es. Und das ist eine kompromisslose Einstellung, die wir so häufig bei den gottesfürchtigen Männern und Frauen in der Bibel sehen. Wenn Gott das sagt, dann ist es so. Es ist nicht verhandelbar. Es ist nicht etwas, über das man argumentiert. Man tut es. Gott hat es gesagt und wir tun es. Gehorsam ist damit auch die alles umfassende Einstellung. Und deshalb haben wir das Wort Gottes einfach allen von euch hier Woche und Woche, Monat für Monat und Jahr eingehämmert mit der Implikation, das ist es, was Gott sagt. Und ihr müsst darauf reagieren. Ihr müsst es tun, ich muss es tun, zur Ehre Gottes und für euren eigenen Segen und die Errettung der Seelen und als Vorbild für andere Christen. Und aus all jenen Gründen sind wir gehorsam, denn es ist richtig und es verherrlicht Gott. Es ist richtig, weil es uns Segen empfangen lässt, weil es uns ermöglicht, vom Geist erfüllt zu werden. Es ist richtig, damit wir andere erreichen und ein Vorbild für alle sein können, die uns beobachten, um zu sehen, wie wir leben. Gehorsam? Nun, ihr fragt vielleicht, nun, das scheint doch völlig offensichtlich zu sein. Ja, ganz genau, das ist es auch. Das ist genau, warum ihr errettet wurdet, indem ihr euch unter die Herrschaft von Jesus Christus gestellt habt. Stimmt's? Ihr habt euch unter die Herrschaft Christi gestellt. Und das bedeutet einfach zu sagen, du Herr sitzt am Ruder und ich werde folgen. Du bist der Herr, ich bin der Diener. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage, sagt Jesus. Ich meine, das macht keinen Sinn. Nennt mich nicht Herr und gehorcht mir dann nicht. Wenn ich der Herr bin, dann bedeutet das, dass ihr tut, was ich sage, oder? Das bedeutet es. Ganz genau, und das ist offensichtlich. Und das meinte Jesus auch, als er in Matthäus 7 Folgendes sagte, es ist eine schmale Straße und ein schmales Tor und ein schmaler Weg. Der Weg ist schmal, weil er durch den Willen Gottes und durch das Gesetz Gottes und das Wort Gottes beschränkt ist. Und so begannen wir unser Leben als Christen, indem wir Jesus als Herrn bekräftigen. Römer 10, 9 und 10. Wir begannen damit, uns seine Herrschaft unterzuordnen und damit im Prinzip ein Leben des Gehorsams, zu führen. Das also ist die erste und die höchste Einstellung. Aber es ist tragisch festzustellen, dass Menschen einfach nicht gehorsam sein wollen. Menschen entschuldigen ihren Ungehorsam mit allen möglichen Dingen und unentwegt. Ständig gibt es eine Entschuldigung. Und ich rede hier nicht von Menschen außerhalb der Gemeinde und von Gemeinden. Ich rede von solchen, die meinen, Christen zu sein, aber dennoch für alles eine Entschuldigung vorlegen können. 1. Johannes 2 besagt, wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrhaftig die Liebe Gottes vollkommen geworden. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Nun, es gibt Leute, die bekümmert die Sünde überhaupt nicht. Und sie sagen einfach, dass sie nicht mit dem ganzen Bibelzeug irgendwie verstrickt sein wollen. Oh, wir wissen auch ohne Bibel, was zu tun ist. Man kann sich so gut und schnell selbst betrügen, Leute, wenn wir das meinen. Wir müssen Gott gehorsam sein und wir wissen, wie Gott denkt, weil er uns in seinem Wort sagt, wie er denkt und fühlt. Und das ist das Thema. Und das große Ziel des Dienstes, hört mir gut zu, das wird sehr deutlich in der Schrift, besteht darin, ein gehorsames Volk zu schaffen. Das ist es, was Gott mit seinem Volk im Alten Testament vorhatte. Und das ist es auch, was er im Neuen Testament vorhat, ein gehorsames Volk zu schaffen. Und das sagt Gott. Er sagt, wir sind gehorsame Kinder. So stellt er uns dar. Christen sind gehorsame Kinder. Aber die traurige Wahrheit ist, dass wir sehr häufig, wenn wir mit einer göttlichen Wahrheit konfrontiert werden, die uns einer Sache überführt, die in unserem Leben nicht in Ordnung ist, einfach versuchen, diese beiseite zu schieben, statt gehorsam zu sein. Und wir verfallen in unser Schema des Ungehorsams. Das ist ein Schema geworden. Ach, ich habe es immer schon nicht getan. Ach, ich mach's wieder verkehrt. Das ist ein Schema des Ungehorsams. Und vielleicht ist da eine Botschaft der Vergebung für dich und du solltest jemanden vergeben, aber du tust es nicht. Statt dich darum zu kümmern, verdrängst du diese Botschaft einfach aus deinem Bewusstsein und fährst in deiner unversöhnlichen, bitteren Einstellung fort. Und so geschieht nicht wirklich etwas. Und das ist ungehorsam. Und es steht im direkten Gegensatz zu allem, was Gott in eurem Leben erreichen will. Und vielleicht sagt ihr nun, ich gehe doch schon in die Gemeinde und ich tue meinen Teil. Leute, denkt an 1. Samuel 15, 22, wo Gott sagte, Gehorsam ist besser als Opfer. Rituale werden nie Gehorsam ersetzen. Und in 1. Petrus Kapitel 1 schreibt Petrus und sagt er, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Mit anderen Worten, reißt euch zusammen und setzt euch die richtigen Prioritäten. Als gehorsame Kinder, passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Lebt nicht so, wie ihr früher gelebt habt. Ihr sollt gehorsame Kinder sein. In Lukas 11, 28 sagte Jesus, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Die Gottes Wort hören und es bewahren. Und Paulus lobte die Christen in Römer 16. Ich habe es gerade gelesen in der Schriftlesung. Denn euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Darum freue ich mich euretwegen. Gehorsam erfreut das Herz unseres Herrn und eines Hirten, wenn der Gehorsam seiner Leute bekannt wird. Wenn ihr hier in die Gemeinde kommt, dann wisst ihr einige Dinge, weil ihr bei uns darin unterwiesen werdet. Aber wenn ihr diese Dinge nicht gehorsam anwendet, wisst ihr was, dann reift ihr nicht. Jemand hat einmal gesagt, Christen über 50 Jahre, sollten die motiviertesten, die hingebungsvollsten, reinsten, begeisterungsfähigsten und verfügbarsten für den Dienst sein. Warum? Weil sie das Wort bereits am längsten hörten. Sie wenden es bereits am längsten an, sie reifen bereits am längsten und die Frucht dieses Prozesses sollte bei ihnen offenkundig sein. Das Energiezentrum der Gemeinde sollten Menschen, hört genau zu, über 50 sein. Sie sollten die Freude, die Begeisterung, die Energie und Dynamik der Gemeinde sein. Sie sollten die Menschen sein, die bei der Evangelisation an vorderster Front stehen. Sie sollten die Menschen sein, die beim Gebet an vorderster Front stehen, weil sie schon am längsten mit Gott leben. Sie haben das Wort regelmäßig umgesetzt, sodass ihr Schema des Gehorsams schon länger etabliert ist. Deshalb sind sie reifer als jene mit weniger Jahren, weil sie die Wahrheit ständig anwenden. Allerdings hört man immer wieder, oh nun, das Wunderbare an unserer Gemeinde ist, dass wir so viele junge Leute haben. Wisst ihr, oh, sie sind die Energie, die Dynamik unserer Gemeinde. Nun, keine Frage, wir alle lieben junge Leute. Ich bin selbst einer. Ja. Ich meine, junge Leute haben eine gewisse Dynamik und das ist auch sehr gut. Aber wir brauchen vor allem auch die älteren Menschen, die voller geistlicher Reife sind. Leider ist das mit der Reife bei älteren Leuten nicht immer gegeben. Wisst ihr, wie es in Wahrheit aussieht? Wenn ihr ein Christ seid und das, was ihr wisst, konsequent nicht anwendet, werdet ihr einfach nur einer dieser alten Menschen sein. Und durch die konsequente Nichtanwendung göttlicher Wahrheit erreicht ihr das Alter von 50 plus Jahren und werdet einfach eure Sachen packen, euch heimlich still und leise zurückziehen. Und ihr werdet euch geistlich davonstehlen wollen. Oh, nun, ich habe viele Jahre gedient. Oh, ich weiß nicht, ich will nicht mehr in Evangelisation verwickelt werden. Ich bin schon älter. Überlasst das doch den jungen Leuten. Das habe ich schon so oft gehört. Wisst ihr, was ich damit meine? Es ist eine Tragödie, und ich bin froh, dass es bei unseren älteren Leuten nicht der Fall ist, dass sie aktiv sind. Wenn wir das Alte Testament betrachten, sehen wir da Leiter in Israel mit ihren altersgrauen Köpfen und die weißhaarigen Männer und Frauen, die gottesfürchtig waren. Wenn wir die frühe Gemeinde und den Tatendrang und die Dynamik jener reifen Heiligen sehen und dann die zeitgenössische Gemeinde betrachten, stellen wir fest, dass ihr Leben bei jungen Leuten suchen muss. Dass sie ihr Leben bei jungen Leuten suchen muss. Nun, versteht mich nicht falsch, ich mag junge Leute. Ich sag's nochmal, ja. Aber ich bin nicht an einer Teenie-Gemeinde interessiert. Ich glaube, dass mehr zu einer Gemeinde gehört als das. Wir brauchen das Leben und die Energie der jungen Leute, keine Frage. Aber wir brauchen eben die reifen Gläubigen, die ein langes Leben gelebt haben, indem sie die Wahrheit umgesetzt haben. Allerdings, als Warnung, ist es so, wenn ihr die Wahrheit gehört und hinausgeht und auf dieselbe Weise weiterlebt, leben könnt, ohne es je euch bewusst in der Kraft des Heiligen Geistes zu bemühen, jene Wahrheit anzuwenden, dann werdet ihr einfach nur alt und mürrisch. Da werdet ihr grummelig rumsitzen. Und das ist alles. Ihr werdet nicht stärker und auch nicht dynamischer werden. Leider kenne ich solche Kreise mit vielen alten und unreifen Leuten. Es gibt so viele Leute, die in die Gemeinde gehen und mit zunehmendem Alter nicht wirklich die Dinge umsetzen, die sie hören. Sie hören und hören und werden sogenannte studierte Trottel der biblischen Lehre. Trottel der biblischen Lehre. Sie lernen viele Dinge, aber sie wurden nie umgesetzt, sodass ihr Leben sich nicht verändert hat. Stattdessen sind sie verhärtet, sind geistlich kalt, voller Fakten im Kopf, aber ohne Kraft. Ich möchte nicht, dass das in meinem Leben oder in eurem Leben so geschieht. Ich persönlich möchte immer weiterhin produktiv sein, bis ihr mich hier eines Tages zahnlos von der Kanzel runterholen müsst. Ja, ich ziehe nicht in Betracht, mich mit 65 von dem Dienst des Herrn zurückzuziehen, es sei denn, ich werde senil oder verkalke. Ja, dann holt mich bitte hier runter. Ihr Liebe, ich habe wirklich das Gefühl, dass Leute, die quasi so einfach leise im Hintergrund verschwinden, das Wort Gottes zwar hören konnten, es aber nie umgesetzt haben. In manchen Fällen waren sie wirklich nicht in der Lage, es zu hören. Das muss man ihnen zugute rechnen. Sie wurden nie genährt. Sie wurden nicht unterwiesen. Aber das ist bei uns nicht der Fall. Und deshalb müssen wir uns zum Gehorsam verpflichten. Leute, das ist sehr grundlegend. Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Wenn es eine Wahrheit gibt und ihr sie hört und versteht, Leute, ich bitte euch, fangt an, sie bewusst in der Kraft des Heiligen Geistes umzusetzen. Fangt sofort damit an. Wenn ihr überführt werdet, schiebt das nicht auf irgendeinen anderen Menschen ab. Geht nicht einfach weg und sagt, oh, ich wünsche, dass so und so diese Predigt heute gehört hätte. Oh, ich wünsche, dass der heute hier gewesen wäre. Zu schlimm. Naja. Setzt diese Predigt um, setzt es um, denn ihr untersteht der Herrschaft Christi. Und wenn ihr gehorsam seid, schreitet ihr voran auf dem Pfad der Reife, um nützlicher für Gott zu sein. Ich würde diese Gemeinde gerne mit Leuten aller Altersstufen gefüllt sehen. Aber dann nur mit der Stärke und Kraft von denen, die das meiste gelernt und umgesetzt haben in Handlungen, die ihrem Gehorsam entsprangen. Und ich möchte euch noch eine zweite Einstellung geben, die zu diesen inneren Organen des Leibes gehören, und das ist Demut. Demut. Und das ist eine Sache, die wir so gerne in unserem Herzen sehen möchten. Demütig zu sein ist uns ein großes Anliegen, ich bin mir sicher. Und Stolz ist etwas, womit wir alle Probleme haben, alle Probleme. Ich schließe mich da völlig ein. Und ich dachte immer, wenn ich einmal die Dinge Gottes verstehen würde, dann würde Gott mich bestimmt auch demütig machen. Aber so einfach ist es nicht. Demut ist sehr schwer fassbar. Denn wenn ich zu mir selbst sage, ach, du bist so demütig, ja, dann hast du schon wieder verloren. Es ist so schwer, Demut in unserem Herzen zu verankern. Es ist sehr schwer fassbar, aber es war immer mein Versuch, danach zu streben und Leuten Demut begreiflich zu machen. Vor ein paar Jahren wurde ich in der Gemeinde hier verbal angegriffen, weil ich ein vergoldetes Abzeichen, tatsächlich dieses Abzeichen, das ich heute hier an meinem Jackett habe, angegriffen. Die Person, die auf mich zukam, sagte, du willst wohl was Besseres sein, oder? Nun fast ein bisschen entgeistert habe ich geantwortet, nein, gewiss nicht. Worauf ein, dann nimm dieses Zeichen von deiner Jacke ab, kam, ja. Und Leute, das ist ein Zwischenfall, natürlich ein bisschen lächerlich, aber bringt uns zum Schmunzeln. Aber ich möchte euch eins sagen, dass ihr eins begreift. Ich will mich weder über euch erheben, das ist übrigens ein Zeichen, das ich vom Seminar bekommen habe, und das ist, ihr könnt das sowieso nicht erkennen, was das ist. Aber es ist für mich einfach nur, ich habe es gerne an. Ich will mich aber weder von euch irgendwie erhaben, ich fühle mich weder erhaben oder von euch abgrenzen, noch irgendeinen Sonderstatus einnehmen. Wir sind keine, als Lehrer, keine christlichen Päpste. Ich bin Christi Sklave und euer Diener. Der einzige Unterschied zwischen mir und euch ist die Tatsache, dass Gott mich dazu berufen hat, euer Hirte zu sein, dies zu tun, und dass er mich dafür ausgerüstet hat. Und das ist alles. Das ist der einzige Unterschied. Nun, vielleicht hören sich die Worte von der Kanzlerin manchmal sehr arrogant an. Und das kann ich hin und wieder verstehen, aber bitte seid euch gewiss, ich unterstelle mich der Autorität der Schrift und spreche in der Kraft seines Wortes. Und da muss man manchmal deutlich sprechen. Es ist uns nicht geholfen, wenn wir nur wischiwaschi sprechen. Aber Demut ist wirklich sehr schwer fassbar und erfassbar. Es ist nicht so, als hätten wir sie ein für alle Mal gefunden. Es ist vielmehr so, dass wir mit Gottes Stärke danach streben müssen. Als ihr Christ wurdet, habt ihr euch hoffentlich keiner Illusion hingegeben, dass der Herr euch wirklich brauchte, oder? Ich höre immer wieder, oh, weißt du, wenn der Herr nur diesen Menschen retten könnte, der hat so viel Geld, er hat Talent, er ist ein großartiger Leiter, wenn der Herr nur ihn für sich gewinnen könnte. Leute, das ist fürchterlich lächerlich. Das ist lächerlich. Der Herr kann jeden für sich gewinnen, wen er will. Aber darum geht es nicht. Seht ihr, im Prinzip habt ihr nichts zu bieten. Es ist mir egal, wer ihr seid und woher ihr kommt. Auch ich habe nichts zu bieten. Wir sind wie der Mann in Matthäus 18, der, als er mit seinen riesigen Schuldenlast konfrontiert wurde, diese nicht bezahlen konnte. Und so sind wir. Wir haben nichts zu bieten. Oder wie in Matthäus Kapitel 5, wenn wir in das Reich eingehen, so steht da, kommen wir mit demütigem Geist. Wir kommen als Bettler und sind so hilflos, dass wir nicht einmal arbeiten können, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Wir müssen betteln. Wir haben nichts. Wir haben nicht nur nichts in unserer Hand, wir haben auch kein Talent, um es zu verdienen, sodass wir nur betteln können. Und genau da haben wir angefangen. Wir sind geistlich bankrott und haben angefangen zu betteln. Bankrott. Wollt ihr was wissen? Wenn wir jetzt irgendetwas haben, gehört es nicht uns. Es ist das, was Gott uns gegeben hat. Das Einzige, was ich Gott zurückgeben kann, ist das, was er mir gegeben hat. Die Heiligung durch seine Errettung und seinen Geist. Und wenn ich ihm das gebe, dann ist das nicht zu meinem Ruhm, sondern seiner Ehre. Welchen Grund hätte ich da, stolz zu sein? Ich habe keinen Grund. Es gibt keinen Grund, stolz zu sein. Und wir haben uns bemüht, den Strömungen unserer modernen Gesellschaft zu widerstehen, hier in der Gemeinde, sich um Selbstachtung und Egoismus drehen und die Tatsache aufzuzeigen, dass Gott uns zu Sanftmut und Selbstlosigkeit und aufopfernder Demut aufgerufen hat. Und das ist ein wichtiger Schwerpunkt gewesen, den wir von allen möglichen Blickwinkeln betrachtet haben. Und wir erinnern uns an Matthäus 10, dort habe ich damals aufgehört zu predigen, wo der Herr sagt, lasst einen Menschen sich selbst verleugnen und sein Kreuz aufnehmen, sein Leben aufgehen und Leben finden. Und später heißt es dann, Kapitel 16, 24 und 25, sagt es dasselbe, nimm dein Kreuz auf, verleugne dich selbst, folge mir nach, zahle den Preis der Selbstaufgabe, der Selbsterniedrigung, der Selbstverunglimpfung, stelle dich unter andere. Und wir haben auch schon Philipper Kapitel 2 in Detail betrachtet, wo wir lesen, jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen und achte den anderen höher als sich selbst. Sich immer als geringer zu betrachten und zu sagen, du bist besser als ich. Ich strebe nach dem, was dich ehrt. Ich strebe nach dem, was dich erhöht. Und ich strebe nach dem, was deine Bedürfnisse erfüllt. Leute, das ist so wichtig in einer Gemeinde. Wenn ihr in einer Gemeinde einen Konkurrenzkampf um Leute habt und darum Positionen in Autorität zu bekleiden, dann werdet ihr dasselbe Chaos haben, das unter den Jüngern herrschte. Jeder von ihnen strebte danach, der Größte zu sein. Und das ist wirklich verachtenswert. Wir streben vielmehr alle danach, die Geringsten zu sein. Und gleichzeitig bedeutet das nicht, dass wir uns selbst unterschätzen, denn in Christus sind wir alle unendlich kostbar. Nicht um unseretwillen, es ist seinetwegen, Demut sagt einfach, du bist wichtiger als ich. Und das ist alles, was sie sagt. Sie geht nicht umher und sagt, oh, ich bin ein Wurm, ich bin eine Ratte, ich bin ein Taugenichts, ich bin nur Müll. Demut sagt das nicht. Sie sagt nicht, ich bin für nichts nützlich. Du bist nützlich. Du bist kostbar für Gott, weil du erlöst und geheiligt bist und ein gewisses Potenzial erhalten hast, ihm zu dienen. Aber Demut sagt, du bist mir wichtiger, als ich es mir bin. Deshalb heißt es, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Ihr sollt euren Nächsten dieselbe Hingabe erweisen und euch für ihn ebenso einsetzen, wie ihr das tut, um eure eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. In 1. Korinther tadelt Paulus die Korinther ernsthaft wegen der hochmütigen, prahlerischen, egoistischen Weise, in der sie ihre ekstatischen Erfahrungen bekundeten und diese quasi mit einer geistlichen Schleife verzierten, als seien sie geistlicher als andere. Demut ist das, wonach Gott in seiner Gemeinde strebt. Und sie ist eine Einstellung, die wir alle haben müssen. Ihr werdet nicht aufgebracht sein, wenn etwas gut für euch läuft, aber nicht für mich, denn ihr seid mir wichtiger als ich. Es bedeutet, ich will sicher gehen, dass ich einige meiner Prioritäten hinten anstelle, um dafür zu sorgen, dass eure Bedürfnisse gestillt werden. Es bedeutet, Nein zu meinen eigenen Freiheiten zu sagen und Ja zu euren. Es bedeutet, ich werde nicht gegen euer Gewissen verstoßen. Nun, wenn das Essen von Fleisch euer Gewissen beeinträchtigt und ihr irgendwelche Probleme damit habt, dann verzichtet darauf. Wenn ihr ein Problem habt, dass ich Alkohol trinke, dann verzichtet darauf, Alkohol zu trinken. Denn das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern aus Gerechtigkeit und Freude und Friede im Heiligen Geist, wie wir in Römer 14 lesen. Aber ich werde nicht gegen euer Gewissen verstoßen. Ich werde nichts tun, das euch stolpern lässt. Ich werde meine Freiheit aufgeben. Ich werde nichts tun, was bei euch aneckt. Und wenn ihr ein Bedürfnis habt, werde ich dafür sorgen, es zu befriedigen. Das ist die Einstellung eines Christen. Und ich sehe mich selbst jemanden, und ihr sollt euch auch so sehen, der sich um euch kümmert und euch lieben muss. Wenn ihr auf Abwege von der Herde geratet, wie Matthäus 18 beschreibt, muss ich losziehen, euch nachgehen und zurückholen. Das ist Demut. Und das ist wie etwas, das in 2. Korinther 10 beschrieben wird, die Sanftmut und Freundlichkeit des Christus. Und das soll in uns wiedergespiegelt werden. Und deshalb ist es mein Wunsch in der Gemeinde, dass wir nicht nur ein allgemein gehorsames Volk sein würden, sondern dass wir auch durchströmt werden von der Einstellung der Demut und der Sanftmut und der Niedrigkeit, der Selbstaufgabe statt Selbstsucht. Ich habe schon vor Jahren gesagt, wir brauchen alle DSL. Ja? Demut, Sanftmut und Langmut. Ja? Das brauchen wir alle. Demut ist so wichtig. Ihr Lieben, so viele Probleme entstehen, wenn Menschen nach ihrem eigenen Willen streben, quasi ihre eigene Vorrangstellung anstreben, oder selbst danach streben, erhoben zu werden. Und es gibt immer wieder Menschen, deren Ego immer wieder gestreichelt werden muss. Und die müssen immer wieder hören, oh, du bist ein toller Mensch, du bist ein toller Mensch. Ja, wie wunderbar sie sind und wie großartig sie sind. Statt, dass sie ihr Leben demütig dafür einzusetzen, andere zu ermutigen. Hier ist noch eine dritte Einstellung. Es ist die Liebe. Und man kann nicht über Demut sprechen und dann die Liebe auslassen. Denn nur demütige Menschen lieben. Demütige Menschen sind die einzigen Menschen, die lieben. Und ich rede offensichtlich nicht über die weltliche Liebe, denn die ist unecht. Liebe in der Welt ist objektorientiert. Menschen sehen ein nettes Objekt und sie fühlen eine emotionale Bindung. Sie empfinden und fühlen etwas und das ist so tief, wie es geht. Und tiefer geht es auch nicht. Und deshalb halten Ehen nicht, weil diese Art von Liebe nur eine Emotion ist. Und wenn die Emotion erloschen ist oder sich einem anderen Menschen zugewandt hat, ist die Beziehung vorüber. Aber ich meine nicht diese Objekt- orientierte Liebe der Welt. Ich rede nicht über sich selbst nährende Liebe. Für die Welt ist Liebe großartig wegen der Gefühle, die wir empfinden, wenn wir verliebt sind, ja? Nicht wegen dem, was ich geben kann. Es geht um das, was ich bekomme in dieser Welt, Liebe. Es ist die Aufregung und dieses tolle Gefühl. Und wenn diese Aufregung verschwindet, ist die Beziehung uninteressant. Das ist die Auffassung der Welt. Aber Liebe im biblischen Sinn ist vollkommen anders. Sie ist überhaupt keine Emotion. Hört mal genau zu. Sie ist keine Emotion. Sie mag Emotionen haben, aber sie ist keine Emotion. Liebe ist einfach ein Akt des aufopfernden Dienstes. Liebe ist eine Handlung, nicht nur eine Einstellung. Sie ist eine Handlung. Liebe tut immer etwas. Wenn ihr einmal 1. Korinther 13 aufschlagt, ihr kennt das Hohelied der Liebe, dann steckt das voller Verben. Ihr habt ganz richtig gehört, wir haben damals gelernt, Verben sind Tu-Wörter, ja? Etwas, was man tut. Verben. Liebe ist gütig, Liebe ist langmütig. Das ist im Griechischen ist das eine Verbform. Eine aktive Verbform. Sie drücken aus, Liebe tut dies, Liebe tut das, Liebe tut jenes. Liebe handelt. Ich möchte euch etwas sagen. Liebe ist ein erwiesener Dienst, der einem demütigen Herz entspringt. Und das demütige Herz sagt, dein Wohl ist mir wichtiger als meines. Deshalb ist Liebe die Antwort darauf. Und deshalb sage ich, nur demütige Menschen können lieben. Hochmütige Menschen können nicht lieben, denn hochmütige Menschen wollen sich nicht um andere kümmern, sie kümmern sich nur um sich selbst. Die einzige Liebe, die sie kennen, ist physische Liebe. Die einzige Liebe, die sie kennen, ist eine emotionale Bindung an gewisse Menschen. Und wenn ihr nicht einer dieser Menschen seid, werden sie euch keine Gefühle entgegenbringen. Nun, vielleicht bekommt ihr überhaupt nichts von ihnen. Ihre Liebe ist die Art von Liebe, die zu gewissen ähnlich gesinnten Leuten hinzieht, deren Gesellschaft sie wirklich genießen, diese aber den Bedürfnissen von fast allen anderen Menschen gegenüber nahezu gleichgültig macht. Versteht ihr diesen Unterschied? Wisst ihr, in der Gemeinde ist es manchmal schwierig, zugegebenermaßen, es ist schwierig, gewisse Menschen emotional zu lieben. Ja? Wir fühlen uns nicht zu allen Leuten gleichermaßen hingezogen. Ja? Und ich weiß, einige könnten auch auf mich verzichten. Ihr seid froh, wenn ihr im Himmel seid, dann seid ihr bräuchmannlos. Ist okay. Aber es ist völlig normal, wenn das so ist. Wenn das nicht geht, dass wir zu jedem ein Gefühl entwickeln. Denn wir können nicht alle dieselben Empfindungen für alle haben. In unseren menschlichen Beziehungen können wir uns nicht zu jedem gleichermaßen hingezogen fühlen, weil wir einfach nicht so gemacht sind. Aber das ist auch nicht die Liebe, von der ich spreche. Das ist keine Liebe. Das ist nicht mal das Thema. Liebe bedeutet, wenn du ein Bedürfnis hast, erfülle ich es. Ob ich mich zu dir hingezogen fühle oder nicht, ob ich warme Gefühle in meiner Bauchgegend habe oder nicht, ich erfülle deine Bedürfnisse. Das ist wahre Liebe. Seht ihr, als Jesus erläuterte, dass wir unseren Nächsten wie uns selbst lieben sollen, wurde ihm die Frage gestellt, wer ist mein Nächster? Ich meine, wie weiß ich, über wen du redest? Und dann erzählte er die Geschichte über den barmherzigen Samariter. Und damit sagte er effektiv, ich gehe die Straße entlang und da liegt ein Mann, der zusammengeschlagen wurde und er hat ein Bedürfnis. Stillt sein Bedürfnis. Und das ist alles. Wer ist euer Nächster? Jeder, der euch begegnet und ein Bedürfnis hat, das ist alles. Wen sollen wir lieben? Jeden, der euch begegnet und ein Bedürfnis hat. Wie lieben wir ihn? Indem wir sein Bedürfnis stillen. Aber vielleicht empfindet ihr nie Gefühle. Vielleicht habt ihr nie irgendwelche Emotionen für diesen Menschen. Vielleicht fühlt ihr euch nie hingezogen zu dieser Person. Und wir wollen das betonen, dass wir zu einer Liebe berufen sind, die der Demut entspricht. Und Demut besagt, dass ihr wichtiger seid als ich. Die klassische Illustration dafür befindet sich in Johannes Kapitel 13. Ihr kennt die Geschichte. Jesus steht kurz vor seinem Tod und er versammelt die Jünger im oberen Saal. Und was machen sie? Sie streiten darüber, wer der Größte ist. Toll, ne? Jesus ist dabei zu sterben und er will sie vorbereiten und sie streiten, wer der Größte sein würde. Und es wurde Zeit zu essen und sie hatten bereits begonnen, ihr Abendbrot zu essen. Und in jener Zeit, das machen wir manchmal auch zu Hause, lehnte man sich zum Abendessen zurück und das bedeutete, der eigene Kopf war nur einige Zentimeter von den Füßen eines anderen Menschen entfernt. Es galt deshalb auch als höflich, sich zu diesem Anlass die Füße zu waschen. Man kann sich nichts Schlimmeres vorstellen, als irgendwie so ein paar andere Füße im Gesicht zu haben, die nicht gewaschen sind. Und an diesem Abend war offensichtlich niemand da, der dazu eingestellt worden war. Es gab keinen Diener und keiner der Jünger wollte es tun, weil sie sich stritten, wer der Größte war. Und niemand wollte so eine erniedrigende Arbeit tun und sich herablassen und ein Diener sein. Also nahm der Herr sein Obergewand, wickelte sich ein Tuch um die Taille, wusch ihre Füße und erteilte ihnen eine unvergessliche Lektion. Und da sagte er zu ihnen, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und wie hatte er sie gerade geliebt? Durch Gefühle? Nee, bestimmt nicht durch Gefühle. Das Einzige, was er wahrscheinlich fühlte, war Abscheu. Sie waren widerlich und hochmütig, äußerst selbstsüchtig. Das war keine Emotion. Es war einfach das, was erforderlich war. Und er sagt hier effektiv, wenn ihr seht, dass jemand ein Bedürfnis hat, stillt es. Wenn euch jemand mit einem Bedürfnis begegnet und ihr das sofort spontan und unfreiwillig tut, fast wie ein Reflex, liegt es daran, dass ihr ein demütiges Herz habt. Ein demütiges Herz wird immer offenkundig werden und es zeigt sich nicht, indem jemand in Lumpen herumläuft und sagt, oh, ich bin ein Wurm, ich bin ein Taugenichts, ich bin zu nichts Nütze. Das ist sehr häufig nur eine falsche Form. Und das Verführen der Menschen durch falsche Demut wird in Kolosser 2, 18 beschrieben. Nein, Demut geht nicht umher und posaunt ihre Demut aus. Demut ist immer ersichtlich, weil sie jenen in Not dient. Demut betrachtet andere als besser als sich selbst und verwandelt sich sofort in Liebe. Und Liebe ist eine Handlung. Es ist nicht nur so ein warmes Gefühl, oh, ich fühle da so ein tolles Gefühl. Nein, es ist eine Handlung. Wir können dem anderen dienen, weil er ein Bedürfnis hat. Behaltet das immer im Hinterkopf. In 1. Johannes lesen wir, du sagst, die Liebe Gottes bleibt in dir. Lass mich dir eine Frage stellen. Siehst du einen Bruder Not leiden? Wenn du ein Herz vor dieser Not verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in dir? Rhetorische Frage, sie ist nicht da. Sie ist nicht in dir. Wenn du deinem Bruder Not nicht hilfst, ist sie nicht in dir. Denn die Liebe Gottes handelt, um das Bedürfnis zu stillen. Nochmal, sie ist keine Emotion. Sie ist ein Dienst an einem Bedürfnis. Und wer behauptet, zu Gott zu gehören und seinen Bruder nicht liebt, so sagt 1. Johannes 2, 9 bis 11, der ist ein Lügner, weil Gott in einem Christen wahre Liebe hervorbringt. Das ist also eine Einstellung. Wir müssen die Einstellung haben zu lieben. Liebe ist diese so wichtige Einstellung. Und es ist keine Einstellung, die auf einem Gefühl für attraktive Menschen beruht. Es ist eine Einstellung des Dienstes an Menschen mit Bedürfnissen. Und ich bin wirklich dankbar für euch und ich sehe, dass ihr die Liebe untereinander praktiziert und nicht nur hier untereinander, sondern auch an den Menschen, die in den Treffpunkt kommen, um dort das Evangelium zu hören. Und diese Menschen sind menschlich gesehen wirklich alles andere als liebenswert, aber ihr bringt ihnen das Evangelium der Liebe Gottes. Und das ist ein Akt der Demut und Hingabe. Und ich bete zu Gott, dass es immer so sein wird, dass eine Einstellung der Liebe uns beherrscht, selbstlose Liebe, die aus einem demütigen Herz stammt. Und zum Schluss noch eine weitere Sache, die uns stets ein Anliegen sein sollte. Es ist viertens ein Streben nach Einheit. Einheit. Lieben, Einheit ist mir schon immer ein persönliches Anliegen. Jesus hatte dieses Anliegen. Jesus betete in Johannes 17, O Vater, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Wisst ihr was? Jesus erhört meine Gebete und ich würde auch gerne seins erhören. Ihr nicht auch? Er betete für Einheit und die Anwendung dieses Textes bezieht sich im wahrsten Sinne auf die Einheit der Gläubigen, die im gemeinsamen ewigen Leben existiert. Die ist also schon gegeben und der Vater hat dieses Gebet erhört, welches uns in der Erlösung gegeben wird, die Einheit in der Erlösung. Wir sind alle eins in Christus. Aber die Weiterführung davon ist, dass Gott sich nicht nur eine erlösende Einheit wünscht, sondern eine Einheit im Hinblick auf das Leben und den Zweck der Gemeinde. Und Christus wünscht sich wirklich die Einheit seiner Kinder. Deshalb ruft der Apostel Paulus die Epheser in Kapitel 4, 3 auf und sagt, tut dies, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren. Durch das Band des Friedens. Und achtet mal darauf, er sagt nicht, erzeugt die Einheit, produziert die Einheit. Ihr habt diese Einheit bereits. Bewahrt sie einfach. Tut alles, was ihr könnt, um diese Einheit zu bewahren. Ich denke, das ist so ein gewichtiger Teil des Gemeindelebens. Und deshalb greift Satan ihn ständig an. Immer wieder. Immer wieder versucht er, Uneinigkeit zu schaffen. Habt ihr je bemerkt, wie viele Gemeinden sich spalten? Wie viele Menschen eine Gemeinde verlassen, weil sie unglücklich sind? Wie viel Entzweiung es doch geben kann? Ich glaube, dass der Feind zunehmend mehr versucht, die Gemeinde zu spalten. Eine der häufigsten Fragen, die wir als Gemeinde erhalten, ist die Frage nach, ob wir eine bibeltreue Gemeinde in irgendeiner bestimmten Gegend empfehlen könnten. Ja, da geht das Telefon und sagt, hey, kennst du eine Gemeinde in Frankfurt? Oder kannst du mir deine empfehlen? Leute, es besteht ein großes Defizit an bibeltreuen Gemeinden und der Widersacher Gottes ist darauf aus, Gemeinden rigoros zu zerstören. Ein Weg, um diese Pläne Satans zu vereiteln, ist, dass wir die Einheit des Geistes wahren. Strebt danach, arbeitet an dieser Einstellung, seid Friedensstifter. Möge der Herr seine Gemeinde in Hohenschönhausen davor bewahren, dass wir uns trennen. Oh, es gibt sicherlich immer kleine Unstimmigkeiten hier und dort und manche Leute würden sich aufregen und gehen wollen, weil die Farbe der Vorhänge nicht stimmt oder weil irgendwas nicht so lief, wie sie es wollten. Und in manchen Fällen könnten sie sogar recht haben. Aber Demut und Liebe verhalten sich nicht so, sondern sie streben nach der Einheit des Geistes. Und so sind und waren wir bestrebt, über die Jahre die Einheit im Herzen der Kinder Gottes und ich in meinem eigenen Herzen zu kultivieren. Satan will die Dinge zerreißen. Es hört einfach nie auf. Er will sich entweder Mitarbeiter schnappen oder jemanden, der unglücklich ist und sucht dort irgendeine Spaltung hervorzurufen. Preis dem Herrn für die wunderbare Einheit in unserer Gemeinde. Ich meine, wir preisen Gott einfach dafür und wir behalten das im Auge, weil wir wissen, dass der Feind immer Zwietracht sehen will. Immer. Und ab und zu kommt jemand, wisst ihr, der ein wenig Zwietracht wegen diesem oder jenem sehen will und wir bitten Gott dann einfach, gib uns eine Gemeinde voller Friedensstifter, die dafür sorgen wollen, die Einheit zu bewahren und keine Zwietracht zu sehen. Leute, selbst wenn solche Menschen Recht haben, heißt das nicht, dass man sich automatisch Gehör verschaffen muss, oder? Manchmal kann man sagen, Gott, du und ich wissen, dass ich Recht habe, aber lass uns das außer Acht lassen und nach Einheit streben. Und niemand ist perfekt. Es wird Anlass zu Meinungsverschiedenheiten geben, aber Gott sei gepriesen, dass wir, wenn wir gemeinsam niederknien und danach streben können, die Einheit des Geistes und das Band des Friedens zu bewahren. Er kann uns diese Einheit geben. Und das ist der Wunsch der Verfasser des Neuen Testaments. In 1. Korinther 1, Vers 10 lesen wir, dass Paulus sagt, ich ermahne euch aber, ihr Brüder. Und Paulus schüttet hier den Korinthern wirklich sein Herz aus. Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, sagt er, nicht meinetwegen, nicht wegen meines Rufes oder irgendetwas anderem, sondern um des Herrn Jesus willen, dass ihr alle einmütig seid in eurem Reden und keine Spaltung unter euch zulasst, sondern vollkommen zusammengefügt seid in derselben Gesinnung und in derselben Überzeugung. Und in dem nächsten Vers sagt er, mir ist nämlich bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Und das kann ich nicht ertragen, sagt er. Das kann ich nicht ertragen. Er fragt, ist Christus denn zerteilt? Das darf nicht sein. Christus ist nicht zerteilt. In Philipper 1 sagt er, ihr solltet gemeinsam für das Evangelium kämpfen. Das ist Einheit. Nun, das sind die ersten Einstellungen. Wir werden beim nächsten Mal da fortsetzen. Seht ihr diese Einstellung in eurem Leben? Zeichnet euer Leben sich durch Gehorsam aus, so dass es eine progressive, eine fortschreitende Reife gibt? Es gibt ein wachsendes Maß an Heiligung, wenn ihr das Wort hört und es sofort und richtig umsetzt. Könnt ihr Wachstum bei euch feststellen? Wie sieht es mit deiner Demut aus? Habt ihr euch selbst um anderer Menschen willen aufgegeben, sodass aus diesen demütigen Herzen liebevolle Handlungen entspringen? Und strebt ihr danach, egal wie hoch der Preis und die Selbstaufopferung, die Einheit des Geistes zu bewahren, indem ihr Frieden stiftet? Das sind die Fragen, die wir uns stellen wollen. Das ist es, worauf wir hier in dieser Gemeinde aus sind. Das ist es, worauf wir abziehen, und ich glaube, dass es Gottes Wille ist für uns. Lasst uns beten.